Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Dann herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Was waren das für 3 Jahre? Für uns alle sowieso, keine Frage, aber für ihn noch mehr. Im April 2023 schrieb er Fine Dine Geschichte, nicht einmal 170 Tage nach der Eröffnung seines ersten eigenen Restaurants holte er 3 Sterne. Das hat es so in der Geschichte des Guide Michelin natürlich noch nie gegeben. Und im vergangenen Sommer dann die nächste Nachricht, sein Münchner Restaurant Jahn ist das einzige aus Deutschland, das es in die renommierte Liste der World's 50 Best Restaurants geschafft hatte. Ja, er ist mittlerweile das internationale Aushängeschild der deutschen Spitzengastronomie. Aber was macht das mit ihm? Wie hat er diese letzten 3, ich würde schon sagen, ziemlich verrückten Jahre erlebt? Darüber und über das eine oder andere mehr sprechen wir heute. In diesem Sinne legen wir los. Herzlich willkommen, Jahn Hartwig.
Vielen Dank, freut mich sehr, Lukas. Hallo.
Ist ja tatsächlich, wir haben jetzt gerade im kurzen Vorgespräch darüber gesprochen, ist fast 3 Jahre her, dass wir mal miteinander im Rahmen eines Podcasts gesprochen hatten. Ey, schon verrückt, die letzten 3 Jahre. Wie blickst du jetzt mal so ganz oberflächlich gesprochen auf diese 3 vergangenen Jahre?
Ja, verrückt. Also das trifft es, glaube ich, ziemlich gut. Ich meine, man kann sich natürlich viel vornehmen und wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen und du weißt, dass ich ein sehr, sehr umtriebiger und auch zielstrebiger Mensch bin. Aber das, was da passiert ist in den letzten 3 Jahren, gerade am Anfang, du hast es gesagt, keine 170 Tage nach Eröffnung, das ist einfach Wahnsinn und das war von mir wirklich natürlich irgendwie, habe ich mir das ein bisschen erträumen lassen, aber ich meine, dafür gibt es kein Drehbuch. Das ist einfach eingeschlagen wie eine Bombe. Ich bin immer noch berührt und angefasst, wenn ich drüber nachdenke. Das ist wie so, wie du es nicht ausmalen kannst. Und wenn man das irgendwie verfilmen würde, würde man sagen, okay, jetzt hast du ein bisschen dick aufgetragen.
Ja, also ist ein bisschen langweilig, vor lauter Good News. So,
ja, ne? Also es ist wirklich schwer begreifbar, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber natürlich unfassbar schön. Lohn von sehr, sehr viel harter Arbeit zusammen mit meinem Team. Ja, und auch wirklich Belohnung dafür und auch das Bewusstsein darüber, dass die Entscheidung die richtige war und dass der Mut sich ausgezeichnet hat und die viele harte Arbeit, habe ich eben schon gesagt. Aber das ist natürlich irgendwie Ernten von Früchten, die einfach gesät wurden und das ist jetzt die Ernte und das ist sehr, sehr schön und sehr toll.
Ich glaube, das ist es natürlich schon auch. Ja, du hast es mal in einem anderen Interview, habe ich in meiner Recherche gesehen, dass du diese 3 Sterne bekommen hast. Das ist eine Sensation, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen, aber es ist jetzt auch nicht so, als wäre jetzt da plötzlich wie bei der WM aus dem Nichts Griechenland Weltmeister geworden und man fragt sich, wie das jetzt passiert ist. Es wurde vorarbeitet, geleistet, du hattest eine grundsolide Basis. Jeder wusste, wenn Jahn Hartwig ein eigenes Restaurant aufsperrt, liegt da schon sehr viel Potenzial drin. Wir kommen dann gleich noch auf die Zeit, wie du das alles aufgegleist hast, auch über das ganze Risiko, das du damit eingegangen bist, den Mut, den du damit und dafür aufbringen musstest. Aber zuerst noch eine Frage zur aktuellen Situation. Man merkt es und sieht es auch, wenn man dir so ein bisschen auf den sozialen Medien folgt. Du bist wahnsinnig viel unterwegs, jetzt auch als internationaler, ja, ich sag's schon, als Aushängeschild, als eine sehr bekannte Figur der deutschen Spitzengastronomie. Gibt es Momente, wo du das Gefühl hast, die viele internationale Aufmerksamkeit raubt ein bisschen den Fokus drinnen im Laden?
Nee, gar nicht. Das ist das, worauf wir hingearbeitet haben und worauf ich auch nach wie vor hinarbeite, weil ich habe natürlich schon ganz früh, auch zu Zeiten des Bayerischen Hofs, die Frage gestellt bekommen, was kommt denn nach den 3 Sternen? Jetzt hast du alles erreicht. Es ist in allen Führern die Höchstnote oder ganz knapp davor. Was kommt denn da noch für Ziele? Was kann man denn noch erreichen? Und ich habe damals schon immer gesagt, dass ich einfach international von Relevanz sein möchte, von mehr Sichtbarkeit sein möchte. Und das ist uns jetzt langsam gelungen. Und das ist natürlich ein Prozess, der auch nicht zu Ende ist. Das ist etwas, was allgegenwärtig und ongoing ist. Und ich finde das sehr schön. Das ist auch harte Arbeit, aber ich habe noch nie Angst vor der Arbeit gehabt. Und das ist aber etwas, was ich aktiv gesucht habe und was ich natürlich auch befeuere, auf jeden Fall.
Also durchaus auch beabsichtigt, viel unterwegs zu sein, beziehungsweise diese Rolle nach außen auf der internationalen Bühne auch sehr bewusst mit einer Absicht dahinter zu pushen. Also das machst du jetzt nicht einfach, weil es ja, jetzt gehört es halt dazu und das drücke ich noch kurz durch, sondern es ist eine bewusste Entscheidung, die Internationalität auch zu forcieren.
Absolut, weil die internationalen Gäste sind tolle Gäste. Ich schätze den Austausch mit den Kollegen. Das macht ja auch Spaß. Ja, natürlich ist das irgendwie auch von wirtschaftlichem Interesse, dass der Laden einfach fantastisch läuft. Und ich möchte und kann mich nicht nur auf die deutschen Gäste. Wir haben ganz viele Stammgäste, bin ich sehr stolz drauf. Extrem viele Regulars, ganz, ganz viele Leute aus Deutschland und den Nachbarländern Österreich, Schweiz. Aber wir sind eben auch wirklich von internationaler Relevanz, was weitgereiste Foodies angehen. Und es kommen Menschen wirklich von weit her geflogen, um abends bei uns zu essen. Und das ist schön. Und das ist etwas, was wichtig ist, finde ich, sichtbar zu sein, rauszugehen, auf die Bühne zu treten, sich zu zeigen, das Wort zu ergreifen, wenn man denn was zu sagen hat. Ich finde schon, dass ich was zu sagen habe und dass ich es auch sagen kann. Und insofern ist das was, was mich begleitet, was schon eine Randerscheinung ist von den ganzen internationalen Auszeichnungen. Der Guide Michelin ist einfach eine international gültige Währung. Und das bringt mit sich, dass dann auch die ganze Welt drauf schaut und dass man natürlich auch besucht wird im Idealfall von der ganzen Welt. Im Umkehrschluss daran muss man sich aber dann auch zeigen und auch mal raustreten. Und das mache ich sehr gerne.
Interessant ist ja, und damit kommen wir dann auch langsam zu dir als Restaurantgründer, der du warst vor 3 Jahren, 3,5 Jahren. Interessant ist ja, dass du mit deiner momentanen sehr starken internationalen Strahlkraft trotzdem mit einer relativ präzisen Positionierung nach außen trittst, nämlich als jemand, der die DNA der deutschen Küche versucht herauszukitzeln. Wenn ich mich richtig erinnere, war das damals dieses Framing, diese sehr präzise Kommunikation der deutschen Geschmacks-DNA im Atelier im Bayerischen Hof noch weniger präsent. Stimmt das?
Ja, absolut. Da war vieles weniger präsent. Also das ist ja das, was ich selber so spannend finde, an meiner Entwicklung, aber auch an anderen Entwicklungen, branchenübergreifend, dass du sagst, du kannst etwas attestiert sehr, sehr gut. Der Guide Michelin hat mir 2017 das erste Mal attestiert, sie kochen 3 Sterne mit ihrem Team. Das ist großartig. Aber natürlich, wir haben es jetzt fast 10 Jahre später, 2026. Natürlich kann ich meinen Beruf besser, weil ich routinierter bin, weil ich mehr Zeit in der Zwischenzeit damit verbracht habe. Diese berühmten 10.000 Stunden, die habe ich schon lange hinter mir. Aber es ist doch klar, dass wenn jemand Geiger ist oder Klavierspieler oder Fußballspieler, gut, die nehmen dann irgendwann wieder ab, wenn das Alter dann erreicht ist, der Alterspeak. Aber du weißt, was ich meine. Wenn man etwas hat, womit man sich außergewöhnlich viel und intensiv beschäftigt, dann beherrscht man das ja besser, umso mehr Zeit man damit verbringt, umso mehr man Erfahrungen sammelt. Und umso sicherer und routinierter und abgeklärter und reifer man dann auch ist. Und ich habe einfach natürlich eine Evolution, eine Entwicklung durchlaufen, was meine Küche angeht, dass ich mir so ein bisschen, das habe ich damals auch nicht verstanden, wenn das damals schon vielleicht der ein oder andere gesagt hat, aber ich habe mir schon so ein bisschen meine jugendlichen Hörner abgestoßen und ich muss das nicht mehr so mit der Brechstange beweisen, wie ich das vielleicht vor 6, 7, 8 oder sogar 10 Jahren, wo ich noch 2 Sterne hatte, so, wo das so in mir drin war. Weil da ist man natürlich der junge Koch an sich, der so ein bisschen gehypt wird natürlich. Ich habe dann sehr schnell ja auch diese 2 Sterne gehabt, im zweiten Jahr schon, damals 2015. Und dann sagt man natürlich, okay, was kommt danach? Und dann hast du diesen Druck in dir, diese ungebändigte Kraft an Motivation und an Kreativität. Ich kann mich da gut an diese sehr intensive Zeit erinnern, dass das einfach raus will und dass das explodiert. Und dann überpaced man natürlich auch ein bisschen. Also ich habe auf jeden Fall rückblickend, es war alles toll, das war alles sehr, sehr lecker, mehr als das auf jeden Fall. Aber es war natürlich auch hier und da vielleicht ein bisschen zu viel und ein bisschen zu viel Spielerei und ein bisschen zu verhaspelt, würde man sagen, und ein bisschen zu viel des Guten. Einfach vielleicht eine Pirouette zu viel gedreht. Und mit der Reife als Koch, als Mensch, geistig, bisschen überlegter, bisschen reflektierter, wesentlich erfahrener, kommst du dann irgendwann dazu, dass eigentlich die Perfektion in der Reduktion liegt, ja? Und das sind ja auch, das ist ja jetzt auch was, was ich jetzt nicht erfunden habe, diesen Satz, aber dieser fantastische Koch, Joël Robuchon hat ja damals schon gesagt, ein Gericht ist dann perfekt, wenn du nichts mehr weglassen kannst. Und das ist so richtig und wichtig. Und ich kann das nur jedem jungen Kollegen, jeder jungen Kollegin ans Herz legen. Nicht dieses, was kann man denn noch machen, damit es noch spektakulärer aussieht und wirkt, sondern was kann man denn noch machen, dass es noch klarer ist, noch eindeutiger, noch identifizierbarer, noch eigenständiger, noch, wie kann ich denn mein Profil schärfen und nicht, wie kann ich noch 5 Umdrehungen mehr drehen? Das ist wichtig und das habe ich auch lernen müssen, ganz klar.
Ja. Das ist schon sehr spannend, das auch zu hören, weil mir geht jetzt dieser Satz auch nicht mehr oder deine Überlegung auch nicht mehr aus dem Kopf, die sehr, sehr gut zu dir passt und die sich ja notwendigerweise dir stellen musste. Was ist eigentlich dann nach den 3 Sternen? Die 3 Sterne sind schön und gut, aber vielleicht möchtest du oder wolltest du dann irgendwann mal noch etwas tiefer schürfen? Ja, wir wissen, die 3 Sterne sind das absolute, sind der Olymp und die oberste Etage der Pyramide. Das hindert einen ja nicht, noch etwas tiefer zu schürfen. Und offenbar war das bei dir ein Bedürfnis, dich da in das, was wir jetzt eben die deutsche Geschmacks-DNA nennen, ein bisschen genauer zu vertiefen.
Ja, absolut. Und vor allen Dingen, ich möchte einfach auch was hinterlassen. Ja, also das ist natürlich irgendwie noch sehr, sehr früh, wenn man mich jetzt so reden hört. Ich denke auch noch lange nicht ans Aufhören, gar nicht. Und mir macht das auch unfassbar viel Freude. Ich bin körperlich fit, ich bin geistig fit und mir macht das riesigen Spaß. Und ihr werdet mich noch sehr, sehr lange ertragen müssen, alle. Aber weißt du, ich bin früher viel egoistischer gewesen, viel egoistischer. Ich habe wirklich einfach ein Ziel vor Augen gehabt und ich bin extrem. Ich kann extrem ehrgeizig sein und ich kann extrem zielstrebig sein und dabei lasse ich dann auch links und rechts schnell mal was liegen, inklusive mich selber. Und das war eine wirklich sehr, sehr intensive, harte Zeit. Diese erste Zeit, 2014 angefangen, hier in München, den ersten Stern, 2015 den zweiten, 2017 den dritten. In der Zeit war wenig Luft zum Durchatmen, muss man ganz ehrlich sagen. Und das habe ich auch gespürt. Das habe ich an mir gespürt. Das habe ich an meinem Umfeld gespürt. Das habe ich daran gespürt, wie viele Leute im Team wechseln, ja, wie hoch die Fluktuation ist im Team. Und man muss natürlich sich dann auch da war Covid hilfreich, wenn man das so sagen kann, eine Scheißzeit, die sich keiner zurückwünscht und die man Gott sei Dank schon fast, manchmal ich ertappe mich dabei, schon fast vergessen hat. Aber es war eben auch die Zeit, wo ich das erste Mal wirklich gezwungen war zum Innehalten, wie viele andere auch. Und die Zeit hatte, mich selber zu hinterfragen, zu reflektieren und zu sagen, okay, du bist irgendwie da, wo du immer hin wolltest und wo du knallhart für gearbeitet hast und rechts und links kein Gras hast wachsen lassen. Aber warum bist du eigentlich nicht zufrieden? Und dann kam eben so diese Einstellung, okay, ich habe irgendwie schon auf dem Papier alles erreicht, aber zufrieden bin ich halt nicht. Sich dann ins Zwiegespräch mit sich selber zu begeben und dann auch unangenehme Fragen sich selber zu stellen. Und dann zu sagen, okay, wo willst du denn eigentlich in 10 Jahren stehen? Was willst du denn machen? Und dann, gut, das ist jetzt alles mühsam wieder aufzudröseln, weil was dazu geführt hat, das wissen wir alle, nämlich, dass ich gesagt habe, ich muss meinen Arbeitsplatz wechseln, beziehungsweise ich muss einen Arbeitsplatz mir selber gestalten, wie ich die nächsten 20 Jahre mal Minimum arbeiten möchte. Und das habe ich auch getan. Aber es ist eben auch viel, viel links und rechts liegen geblieben. Und mittlerweile bin ich so, dass ich sage, ich möchte so in den Tag starten, dass ich einfach vernünftig in den Spiegel gucke, sage, ich bin mit mir selber im Reinen, aber ich möchte auch was hinterlassen. Ich habe zum Beispiel ein Kochbuch geschrieben. Das nächste kommt im Ende des Jahres raus. Wir sind dabei, jetzt schon wieder ein neues Kochbuch zu machen. Mir ist es wichtig, wie die Mitarbeiter geschult werden. Mir ist es viel wichtiger, wie man eine Philosophie weitergibt, wie man eine Denkweise weitergibt, anstatt wie man Rezepte weitergibt. Wobei das auch kein Problem ist, weil ich bin so sozialisiert worden. Ich habe früher Chefs gehabt. Da hast du nicht einfach ein Rezept gekriegt. Das habe ich damals schon nicht verstanden. Aber ohne dass ich das jetzt irgendwie bashen möchte, Christian Jürgens hat seine Rezepte nicht rausgegeben. Ich habe das damals schon nicht verstanden und ich verstehe es heute noch weniger. Weil nur weil ich jetzt dir sage, hier hast du das Rezept für meine Salatsauce, sage ich jetzt mal ganz salopp, deswegen kannst du die Salatsauce noch nicht so kombinieren und abwandeln, so wie ich das kann. Und ich finde einfach den jungen Menschen was mitzugeben, wo man einfach den Rucksack füllt, das hört sich immer so kitschig und metaphorisch an, aber jeder Mensch steigt ja irgendwie auf so eine Reise, in einen Zug ein und fährt ein Stück und dann fahren ein paar mit und ein paar
Ja,
steigen
genau.
aus und ein paar steigen ein. Aber die haben alle Reisegepäck dabei. Und wenn du als Koch, ich als Mensch, ich als Mentor vielleicht auch für den einen oder anderen, fungiere und dieses Reisegepäck mit auffülle, mit Wissen, mit Vermittlung von Werten und Tugenden, vielleicht mit Sicherheit auch mit Sachen, die sich, wo die sich denken, das mache ich aber ganz bestimmt nicht so, wie der Jan Hartwig das macht. Das ist auch in Ordnung. Aber dass du einfach was mitgibst und dass du auch was hinterlässt, das finde ich heute viel wichtiger als dieses ich. Und ich will jetzt innerhalb von ganz, 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 ganz kurzer Zeit ganz nach oben, weil ja, willst du schnell fortkommen, dann lauf alleine. Willst du weit kommen, dann lauf in der Gruppe. Und so ist es, ne? Das ist einfach so.
Ist schon spannend. Ich habe das jetzt vor kurzem auch mal mit einer jungen Köchin besprochen, die hat ganz viele Praktika gemacht, international. Und da war ein Kriterium, alles unbezahlt oder minimst bezahlt, was auch immer, aber sie möchte Zugang zu den Rezepten haben. So, das war so die Grundforderung. Und mir fällt auch noch was anderes ein. Kevin Fehling hat mir mal gesagt, damals, als er sich ganz stark verausgabt hat im Rahmen von Praktika oder sowas, das war auch diese Denke, war damals: Du gibst mir dein Wissen und eventuell auch Rezepte, und so nutze ich dich quasi auch irgendwie aus und zapfe ich dich auch an für die 17 Stunden, die ich da unbezahlt bei dir stehe. Ne? Also das ist halt nicht mehr am Zahn der Zeit, die Leute arbeiten zu lassen und nichts mehr mitzugeben. Das geht halt nicht mehr. Ne?
Nein, absolut nicht. Und ich finde auch, wie gesagt, mein Ego ist auch groß genug, dass ich sage, du, bitte, hier. Also, weißt du, ich finde es ein bisschen einfach, wenn
Ja.
man sagt, schreib dir die Rezepte ab. Das finde ich ein bisschen einfach, ja. Aber wenn man Menschen aktiv mit, aber also bei mir kriegt jetzt auch kein Praktikant irgendwelche Dropboxen, wo alle Rezepte
Ist
drin
ja
sind, weil
klar.
das sehe ich auch nicht, das sehe ich auch nicht ein, ne? Also so einfach geht's auch nicht. Aber wenn Menschen mit dir
Das meine ich
arbeiten
mit Detail.
tagtäglich und dich einfach darin unterstützen, was du tust, weil das ist einfach eine Teamleistung, definitiv. Mein Team ist wirklich nicht nur Gold wert, sondern auch einfach essentiell und maßgeblich für den ganzen Erfolg. Küche und Service. Und da zu sagen, so machen wir das hier. Und hier hast du natürlich das Rezept dafür. Hallo, absolut. Wenn ich das nicht wollen würde, dann dürfte ich kein Kochbuch veröffentlichen, jedenfalls nicht mit den richtigen Rezepten. Und das gibt's auch, dass manche Menschen einfach absichtlich falsche Rezepturen ins Buch machen. Wie blöd ist das
Echt
bitte?
jetzt? Ja.
Und ich finde, wie gesagt, nur weil du jetzt wirklich den Rechenweg hast, weißt du ja noch lange nicht, wie gerechnet wird. So kannst du das irgendwie ein bisschen übertragen. Nur weil ich dir ein paar Noten hinlege, die du
Ja.
dann nachspielen kannst, heißt das ja noch lange nicht, dass du eine Oper komponieren kannst.
Ja.
Deswegen, also das Rückgrat und dieses Ego habe ich, dass ich sage, du kannst von mir das alles haben, weil ich weiß, wie gesagt, der Komponist bin ich und ich würde mich freuen, wenn du das auch kannst irgendwann oder wenn du das erlernst und wenn ich dich ein bisschen begleiten kann und dir Input gebe, wie diese Denkweise funktioniert und wie man da hinkommt, wie diese Prozesse auflaufen, das würde mich freuen, dann habe ich ja auch was hinterlassen und weitergegeben. Aber so einfach ist es halt nicht. Und das steckt nicht in jedem Menschen drin. Und nicht nur, weil du einen Rezeptordner hast, bist du jetzt der Gerichte auf dem gleichen Niveau kreiert.
Und
So muss
letzten
man
Endes
das
muss
sehen.
ja jeder auch irgendwann mal imstande sein, seine eigene Musik zu komponieren, sonst wird er ohnehin nicht erfolgreich. Also ich glaube,
Eben, ganz
das ist
genau,
dann
ganz genau, ganz genau.
die letzte Sache. Ich möchte jetzt aber noch darauf zu sprechen kommen, wie das jetzt bei dir begonnen hat mit diesem neuen Abschnitt. Ich fand das ja sehr faszinierend, das auch ein bisschen synchron zu beobachten. Einerseits war es ein wahnsinnig kühner, mutiger Schritt, der mit sehr viel Risiko verbunden war. Und andererseits hat man gemerkt, dass du dir schon sehr wohl was dabei denkst und es sehr clever angehst, weil du hast ja mit einem Pop-up angefangen. Und mein Eindruck war, du checkst mal so ein bisschen die Lage
Nee,
mit dem
also
Pop-up.
das ist lustig, aber
Falscher
das war
Eindruck?
tatsächlich ganz anders, muss ich
Okay,
sagen.
okay.
War es witzig und wenn das so rüberkam, dann ist das genau richtig, weil das ist nachwirkend ist das schöner. Nein, ich muss dir sagen, also pass auf, natürlich war alles überlegt, was ich gemacht habe, aber es war, wie du sagst, ein großes Risiko und ich habe das nicht unterschätzt, aber ich habe es vielleicht ein bisschen falsch eingeschätzt. Nicht unterschätzt, aber falsch eingeschätzt. So, und warum habe ich das falsch eingeschätzt? Ich wusste, dass das sehr, sehr viel Geld kostet. Mir war auch wichtig, dass ich das alleine trage, das Risiko, weil ich einfach niemanden haben wollte. Ich kam ja gerade aus dem Verhältnis, dass mir reingeredet wurde in mein Süppchen und das wollte ich eben nicht mehr. Und du kannst dir denken, dass natürlich sofort auch gewisse Stammgäste ankamen und liquide Menschen, die gesagt haben, so und so machen wir es. Ich unterstütze dich dabei. Und ich habe mir das ganz, ganz kurz überlegt und mich dann natürlich, wie man heute weiß, auch dagegen entschieden, weil ich eben nicht wollte, dass Hänschen Müller-Meier anruft, wir sind gerade beim FC Bayern-Spiel und wenn Abpfiff ist, dann kommt die Limousine und dann kommen wir mit 12 Leuten bei dir in den Laden. Und ich sage dann, wir haben Samstag oder wir haben Sonntag und wir haben nichts mehr frei, wir sind ausgebucht, ist mir wurscht, du weißt, wer dir damals den Kredit, das Darlehen, was auch immer gegeben hat, ich komme jetzt. Das wollte ich nicht und das ist auch so nicht gekommen. Ich habe allerdings gedacht, dass mir diese ganzen Offerten und diese ganzen Objekte nur so um die Ohren fliegen und hatte wirklich noch nichts, als ich in meinem alten Arbeitsplatz gekündigt habe. Ich hatte noch nichts, ja. Meine Chefin, die Frau Flöckert, hat gesagt, ja, wo gehen Sie denn nicht? Ich sage, ich weiß es noch nicht. Ich bleibe in München, aber ich weiß es noch nicht. Dann hat die natürlich gesagt, ja, dann können Sie ja noch bleiben. Und dann sage ich, nee, ich brauche einfach auch diesen Cut, um mich da richtig drauf einzustellen und mir das richtig zu überlegen.
Raum.
So, Raum, einfach Raum, Freiraum,
Raum.
Freiheit und im Kopf vor allem. Ja, und ich habe dann das, was ich eben eingangs gesagt habe, ich habe es ein bisschen falsch eingeschätzt. Ich dachte, ich kriege sofort ein ganz geiles Objekt, eine wunderbare Location, die perfekt ist für mich, die genau dafür gemacht ist, die nichts kostet. Also natürlich nicht, aber du weißt, wie ich meine, ja? Und das kam aber nicht. Und das Pop-up, welches wirklich, 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 wirklich fantastisch und total einzigartig vorher und auch nachher war. Das hat es noch nicht wieder gegeben und das gab es auch vorher nicht. Diese Küche mit diesem fantastischen Geschirr in dieser unglaublichen Märchenwelt von diesem Schloss Nymphenburg. Leute, die es jetzt hören und
Unglaublich.
nicht wissen, wovon wir sprechen. Ich hatte ja ein Pop-up in den Räumlichkeiten der Porzellanmanufaktur Nymphenburg ausschließlich auf diesem unfassbar geilen Geschirr geplätet. Und dann wirklich in einem Schloss, also wirklich, du bist über knirschenden Kies in so eine königliche Einfahrt gelaufen. Wir hatten das beleuchtet. Es gab überall diese tollen Nymphenburg-Figuren. Und dann haben wir da in diesem Schloss gekocht für ganz wenig Gäste. 18 Manns maximal, glaube ich. Und das war fantastisch. Aber ich habe das ein bisschen aus der Not heraus gemacht, weil ich dachte, okay, du musst ja jetzt was überbrücken. Ich hatte ja schon eine gewisse Mannschaft rekrutiert, das heißt, du hast schon Leute auf der Payroll, du musst schon arbeiten, ja. Und als ich dann eben das Objekt gefunden habe, welches heute das Zuhause unseres Restaurants ist, das war ja dann auch nicht von eben auf jetzt fertig. Das musste umgebaut werden. Ich habe da keinen Stein auf dem anderen gelassen. Es wurde alles komplett entkernt und neu aufgebaut. Nichts war so wie vorher. Nicht mal die Wände waren so geschnitten. Wir haben alles anders gemacht. Und das hat natürlich Zeit gekostet und sehr, sehr viel Geld. Und in der
Geld.
Zeit musste ich einfach ackern, ja. Ich musste einfach arbeiten, ich musste einfach kochen, ich musste für Geld kochen, weil ich meine Mannschaft bezahlen musste, weil ich das Team rekrutieren, schulen, aufbauen musste und weil ich vor allem eine riesen Baustelle bezahlen musste und Kredite bedienen musste. Und deswegen, das war toll. Und wenn es im Nachhinein so aussieht, dass das alles genauso geplant war, dann freut mich das. Ich kann dir aber sagen, ganz so einfach war es nicht.
Also es klingt sehr intensiv, und es klingt aber auch so, als hättest du, als du in dieser Lebensphase schon warst, irgendwo nach dem Atelier aber schon diesen Raum gehabt, um dir zu überlegen, was du wirklich machen wolltest, weil ab da war es ja für eine gewisse Zeit sicher auch zu Ende mit viel Raum und Zeit zum Nachdenken haben, oder?
Ja, absolut. Aber wie gesagt, die richtige Reflexion, das erste Mal in meiner beruflichen Zeit kam durch diesen Lockdown oder durch die Lockdowns. Und ich habe mir das einfach überlegt, wo willst du stehen, wo bist du, was willst du machen, warum bist du vor allen Dingen, warum diese unangenehme Frage, warum bist du denn nicht zufrieden? Und ich bin jemand, ich bin schon zufrieden. Also ich bin nicht jemand, ich bin keine Raupe Nimmersatz, mir geht es auch nicht um Kohle. Natürlich möchte man einfach sich und seine Familie absichern, ganz klar. Aber ich war nie irgendwie monetär getrieben, sondern ich habe das immer gemacht, weil das meine größte Leidenschaft ist, weil das mein Spaß ist. Ich liebe einfach, mir macht das einfach Spaß. Ich koche einfach gerne. So einfach und salopp sich das anhört, aber das ist das, was mir am meisten Spaß macht. Und ja, aber ich habe mich dann eben auch damit auseinandergesetzt, woran liegt es denn dann, dass du nicht so richtig happy bist? Und kam dann einfach auf den Nenner, dass es mit dem Beruf zu tun hat, nicht, oder nicht mit dem Beruf, sondern wie lebe ich diesen Beruf? So, und es gibt einfach Menschen, die nörgeln ihr ganzes Leben. Du kennst mit Sicherheit auch Menschen aus deinem Bekanntenkreis, die gibt es und die sind so chronisch unzufrieden mit ihrem Beruf. Ne? Ich habe Freunde von zu Hause, die sind, keine Ahnung, in der Baubranche oder sind Banker oder so, und die sagen, ah, ich habe keinen Bock, ich mag meine Kollegen nicht, ich mag meinen Job nicht, eigentlich irgendwann mein Traum ist mal, keine Ahnung, das und das zu machen. Ich mache meinen Traum. Mein Traum war es in jungen Jahren, ich möchte kochen. Und als ich dann gemerkt habe, ich kann das ganz gut, habe ich gesagt, ich möchte irgendwann mal mein eigenes Restaurant haben. So. Und hier sind wir, ja. Und das ist einfach ein
Richtig.
Riesenprivileg und ich fühle mich da so gut und innerlich ruhend, kann ich dir gar nicht sagen, dass ich sage, ich bin derjenige, der gesagt hat, ich mache das. Ich lebe meinen Traum. Man muss Geld verdienen und zum Geld verdienen muss man arbeiten und ich mache das, was ich am allerliebsten mache, damit verdiene ich mein Geld. Das macht mir Spaß. Ich liebe
Das
das.
heißt, diese unangenehme Frage, bin ich zufrieden, die kannst du jetzt schon sehr eindeutig beantworten, ist mein
Ich bin
Eindruck.
total zufrieden und deswegen bin ich, glaube ich, auch so gut wie nie zuvor. Ja, also das sind jetzt alles, weißt du, ich bin durchaus selbstbewusst, aber ich bin nicht arrogant und ich weiß, was ich auch nicht kann. Aber ich kann dir sagen, ich mache meinen Beruf sehr, sehr gut. Das beurteilen ja auch andere, nicht nur ich, Gott sei Dank. Und das liegt maßgeblich daran, weil ich mit mir einfach selber im Reinen bin. Ich liebe mein Restaurant. Ich bin extrem stolz und glücklich, so ein fantastisches Team zu haben, wie ich es an meiner Seite habe. Und darüber hinaus privat, ich bin verheiratet, ich habe ein wunderbares Kind. Wir haben einen Sohn, der im Mai auf die Welt kommen wird. Also das heißt, wir werden noch mal Eltern jetzt in absehbarer Zeit. Also für mich muss ich ganz ehrlich sagen, 3 Sterne Job, 3 Sterne privat, ich bin happy.
Aber jetzt hast du mich auf eine Frage gebracht. Es gibt Dinge, die ich nicht kann. Was kannst du nicht?
Ich bin ungeduldig. Ich bin unglaublich ungeduldig. Also das ist meine größte Schwäche. Ich bin extrem ungeduldig und das ist nicht immer einfach, vor allen Dingen nicht für mein Umfeld und meine Mitmenschen. Auf der anderen Seite hat ja auch jede Schwäche was Gutes und jede Schwäche kann man ja auch irgendwie zur Stärke umwandeln. Und wenn ich nicht so pedantisch und nervig und ungeduldig und quengelig und unzufrieden wäre, dann werden auch die Sachen nicht so weitergehen. Das muss man auch sagen.
Diese 3 Jahre sind, wir haben es eingangs schon erwähnt, fast schon unverschämt erfolgsverwöhnt. Was war schwierig? Was war Kacke in diesen 3 Jahren?
Du, viele Kleinigkeiten. Also ich laufe wirklich oft durch den Laden, eben weil ich so reflektiert bin und sage, so, das ist jetzt so State of the Art, wie es mir gut gefällt. Aber der Weg dahin, der war unglaublich anstrengend. Und ich fand diese Bauphase brutal ermüdend, weil das auch Sachen sind, von denen ich keine Ahnung habe.
Ich glaube,
Also
das ist es ja, oder? Ich glaube, das
ja,
ist
also
mir
das ist
tatsächlich
so
von den
dieser, weißt du,
3 Jahren.
dieser Kontrollverlust und dieses, wo kannst du, wo, da kann ich mich nicht einbringen, da habe ich keine Ahnung
Ja,
davon.
jeder kann dir irgendeinen Blödsinn erzählen
Ganz
und
genau.
kassiert dafür dann für eine halbe Stunde 960 Euro, weil er da eine
Ja,
neue Steckdose
nee,
montiert hat.
und überhaupt diese ganze Kommunikation mit dieser, also wie gesagt, die ganze Branche jetzt, ich möchte nicht den Hate jetzt von Handwerkern und allen Firmen auf mich ziehen, aber ich musste gerade schon wirklich schmunzeln mit meiner Frau zusammen, weil die kümmert sich um die Rechnung und hat gerade vorgelesen, dass der Elektriker so eine Pauschale für Laptop-Vorhaltung einbezieht, ja, ein Pauschalgeld. Also stell dir das mal vor, Laptop-Pauschale. Das heißt, ich würde eine Pauschale dafür berechnen, dass ich ja abends meine Messer wieder reinigen muss. Du kriegst eine Rechnung für dein Essen und für deinen Service und dann steht da unten, das Kleingedruckte sind dann 5 € Pauschale, weil abends muss ich ja mein Arbeitsgerät reinigen. Also, aber gut. Und das war ermüdend. Noch dazu, wie gesagt, die Ausläufer von Covid. Das heißt, dann hatte der ein oder andere Vorarbeiter auf einmal Corona. Da hat sich's wieder verschoben. Und tatsächlich, das wissen auch die wenigsten, hat sich die Eröffnung, die sich ohnehin schon immer wieder nach hinten verzögert hat, das ist was ganz Normales, glaube ich. Aber es hat sich dann wirklich nochmal Stand auf Messerschneide und jetzt muss man sich vorstellen, für mich total simpel und lapidar, aber irrwitzig, weil der Gulli nicht lieferbar war. Der Abfluss für die Küche war nicht lieferbar und ohne diesen Abfluss kannst du
Kriegst
natürlich
du?
den Boden gar nicht gießen. Und wenn du den Boden nicht gießen kannst, kannst du auch keinen Herdblock draufstellen. Also es stand alles auf der Kippe wegen einem blöden Gulli, wegen einem blöden Abfluss. Und der kam dann aber doch, aber das
Muss
werde
ich
ich nie
nicht
vergessen,
ausdenken.
weil ich war da wirklich, ich stand dann da, Küche haben wir gebaut mit Lohberger, fantastische Firma, tolle Zusammenarbeit. Christoph Spitzer war damals mein Ansprechpartner, ist es immer noch, aber ich stand dann mit denen und sage, Christoph, willst du mir jetzt wirklich sagen, wir können den Herd nicht draufbauen, weil der Gulli nicht da ist? Sagt er, genau so ist es. Genau so ist es. Und das ist schon Wahnsinn. Und da sind wir wieder bei diesem Kontrollverlust. Weißt du, ich fühle mich einfach natürlich am wohlsten und sichersten auch in meiner Küche, weil da habe ich auch auf alles eine Antwort. Aber wenn dir einer sagt, der Architekt oder der Planer sagt dir, ja, der Gulli kommt nicht, dann sage ich, Alter, dann besorg einen anderen Gulli. Ja, für mich ist das so einfach, genauso wie Technik. Weißt du, ein Gerät, da steckst einen Stecker rein, drückst auf an, dann muss das laufen. Wenn das nicht läuft, ich verstehe das nicht. Ich habe da keine Ahnung davon. Und ich habe vor allen Dingen auch keine Geduld dafür. Aber das war schon dieses ohnmächtige Kontrollverlust, das mag ich nicht.
Spannend ist ja auch, dass in diesen 3 Jahren sich generell ja in der deutschen Spitzengastronomie viel getan hat. Ich spreche jetzt einerseits natürlich von vielen mehr Einsternen und so weiter, aber auch Häufung von Nachrichten, wie schwierig es im Fine Dine generell ist. Allen voran Berlin scheint da ein bisschen ein Sorgenkind zu sein. Wie hast du in den letzten 3 Jahren jetzt seit deiner Eröffnung München wahrgenommen? Bist du da das Happy Unicorn, das im Gegensatz zu allen anderen gar keine Probleme hat? Hast du selber gespürt, auch so ein bisschen diese wirtschaftliche Tristesse bei den Menschen? Wie blickst du auf diese 3 Jahre gesamtgastronomisch in München oder Deutschland zurück?
Nee, also habe ich tatsächlich nicht gespürt, die Tristesse, muss ich sagen. Also da kann man vielleicht sich diesem alten Spruch bedienen, Lage, Lage, Lage. Ja, München ist wirklich ein Eiland scheinbar. Ich würde aber sagen, dass man natürlich auch irgendwie gucken muss, die Leute bei Laune zu halten. Und ich finde, wir bieten ein sehr, sehr zeitgemäßes Restauranterlebnis an. Ehrlich gesagt, ich bin überhaupt kein Freund von diesen Begriffen Gourmet-Restaurant und Fine Dining und so weiter, weil was ist denn das und wer bestimmt denn, was das ist? Also, wir sind uns doch einig, dass wenn du jetzt mit deiner Frau oder wem auch immer wirklich einen zauberhaften Tag am Strand hast und einfach nur irgendwie ein Fisch vom Grill isst, dass das absolut Fine Dining und absolut Gourmet-Küche sein kann. Ja, also ich möchte, dass es unabhängig davon, dass es natürlich immer ein fantastisches Grundprodukt sein muss, was sorgfältig und hingebungsvoll zubereitet ist, kommt es für mich viel mehr auf das Erlebnis an, als auf das, was wirklich ist. Also ich habe jetzt gerade, du sagtest vorhin, deutsche Küche. Ja, ich finde, warum mache ich das überhaupt? Weil ich einfach es schade finde, dass du auf der ganzen Welt, ich bin selber auf der ganzen Welt essen. Du hast es gesagt, ich bin sehr, sehr viel unterwegs. Aber du gehst stehst in Hongkong auf der Straße und sagst, was ist italienische Küche? Dann sagen die dir, das ist Pizza, das ist Pasta, das sind vielleicht noch Tramezzini, vielleicht das ist ein Espresso hinterher und jeder kann damit was anfangen. Das gleiche mit Sicherheit für spanische Küche, das gleiche mit Sicherheit für, wenn du in Berlin fragst, was ist japanisch, sagen die, das ist Sushi, das ist Omakase und du weißt, worauf ich hinaus will.
Ja,
So.
klar.
Und was ist deutsche Küche? Frag mal in Argentinien, in Peru, in Chicago, was ist deutsche Küche? Da werden dir die meisten sagen, das ist vielleicht Bratwurst und Sauerkraut und wahrscheinlich noch Lederhose und Bier. Also, weißt du, wir haben so viel mehr zu bieten als Bratwurst und Sauerkraut und das ist auch super so. Und das möchte ich einfach raustragen, dass man durchaus auch stolz sein kann auf seine kulinarische DNA und auf seine kulinarische Historie und nicht immer nur schauen muss, dass das Gras auf der anderen Seite der Wiese grüner ist. Und weißt du, ich bin so gelangweilt von diesen ganzen Speisekarten, wo Hamachi mit Gurken-Wasabi-Eis draufsteht. Das ist alles lecker und schön, aber wie oft möchte man das noch serviert bekommen? Ja.
Absolut.
Und so, jetzt habe ich natürlich den Faden verloren. Wie sind wir darauf gekommen?
Weiß ich nicht, aber es ist ein interessanter Faden und ist ein sehr interessantes Stichwort, weil das ja eben auch eine Frage von mir gewesen wäre, oder ist jetzt in
Ach
diesem
so, nee,
Fall.
entschuldige, jetzt weiß ich es wieder, weil das ist das nämlich dieses Erlebnis. Was ist Fine Dining und was ist Gourmet? So, also für mich kann das auch Gourmet-Küche sein und nochmal, ich verabscheue diesen Begriff, weil das würde ja alles andere, ich finde, das hat so was Elitäres, das hat so was Ausschließendes. Das ist Gourmet, das ist toll und alles, was nicht Gourmet ist, ist ja weniger wert oder weniger oder minderwertiger. Das ist ja völliger Blödsinn. Wir sind doch alle glücklich, wenn du das perfekte Grillhändel kriegst. Du bist doch super happy, wenn du die perfekte Spaghetti bekommst. Du bist doch super happy, wenn du wirklich eine auf den Punkt gegrillte Garnele vom Holzkohlegrill kriegst, die wirklich in Portugal aus der Bucht irgendwo gerade noch aus dem Wasser, da bist du doch happy. Das ist doch Gourmet, das ist doch 3 Sterne, das ist doch fantastisch, das ist doch Fine Dining par excellence. So. Und wir haben den Fokus darauf, fantastisch zu kochen, die besten Produkte einzusetzen, eine Geschichte zu erzählen, eine Philosophie weiterzutragen. aber den Leuten auch ein Erlebnis zu bieten. Und das, glaube ich, ist einfach etwas, was die Leute wollen und was sie suchen, was sie auch bezahlen. Und deswegen muss ich sagen, gepaart mit der Tatsache, dass wir in einer tollen Destination ansässig sind, in München. Ich kann nicht jammern, muss ich ganz ehrlich sagen. Toi, 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 ja, das ist kein Abo auf Lebenszeit, aber wir haben einen super laufenden Betrieb. Wir tun viel dafür, wir arbeiten hart, wir kämpfen auch um jeden Gast, aber jammern kann ich nicht. Und das möchte ich auch nicht, weil ich bin auch, ich finde auch, wer
Du bist ja
jammert,
auch kein Jammerer,
also,
so,
weißt du,
oder?
man,
Ist ja
ich
kein
finde, das ist
Jammerer.
einmal, weißt du,
Ja.
das ist, Angst ist kein guter Berater und dieses Jammern, dann muss man einfach gucken, okay, wie, was kann ich denn tun? Ja, dann musst du einfach deinen Arsch bewegen und sagen, okay, wie kann ich denn dem Gast, also, es ist ja so, ja, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Du musst dann schon irgendwie auch ein Angebot schaffen, was interessant ist für deine Klientel.
Und
Wie die
gerade.
aussieht, die ist wahrscheinlich in Berlin natürlich ganz anders als bei mir in München, keine Frage.
Ja.
Aber es gibt ja Betriebe, die hervorragend laufen. Ich bin ja sehr, sehr gut mit Tim Rauer befreundet und ich weiß, dass der Betrieb natürlich auch noch sehr, sehr gut läuft. Gott sei Dank, sei ihm gegönnt. Und dann gibt es Betriebe, die laufen nicht so gut. Okay, ja, dann muss man vielleicht gucken, wie kann man sein Angebot verändern. Oder sicherlich ist es auch eine Zeit, die ein bisschen komisch ist. Aber am Ende des Tages muss man natürlich ein Angebot schaffen, was angenommen wird von der Klientel, ja.
Schon interessant, was du jetzt vorhin gesagt hast. Also du hast gesagt, es muss gutes Handwerk sein, das muss auf jeden Fall da sein. Es braucht eine Art Erlebnisfaktor für den Gast. Das ist heute, glaube ich, auch unumstritten. Irgendeine Art Experience muss es geben. Und weil du jetzt zum Beispiel auch den Erfolg von Tim Raue erwähnt hast, auch er spielt mit diesem neuen Selbstbewusstsein der deutschen Küche. Und ich würde behaupten, zusätzlich zu diesen beiden Elementen, die du genannt hast, großes Handwerk, gutes Handwerk, und Erlebnisfaktor braucht es doch zumindest in Deutschland und auch in Österreich, das ist auch etwas, worüber wir viel nachdenken, eine Art Unverwechselbarkeit. Es braucht, wie du gesagt hast, weniger dieses Hamachi mit einem Gurkengranitee oder sonst was, sondern eine Art ein bisschen Rückbesinnung, eine nach vorwärts blickende, mutige Rückbesinnung. Da merkt man an eurem Erfolg von beispielsweise dir oder Tim Raue schon, dass das am Zahn der Zeit ist und vielleicht eine Notwendigkeit geworden ist, sich auf das Ureigene zurückzubesinnen und eine unverwechselbare Experience zu schaffen, oder?
Ja, voll. Und nochmal, du musst es dir mal andersrum vorstellen. Also noch, wie gesagt, es soll jeder machen, wie er möchte. Ja, das ist ja das Schöne, dass der Gast auch die Auswahl hat. Aber jetzt stell dir doch mal vor, wir sind uns einig, dass ein geangelter Steinbutt aus dem Atlantik hervorragend schmeckt. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber es würde doch auch ein spanischer Koch oder ein portugiesischer Koch oder ein südfranzösischer Koch, der würde doch nicht auf die Idee kommen, wenn er den Atlantik oder das Mittelmeer oder was auch immer vor der Tür hat, der würde doch nicht auf die Idee kommen, dass er dann eine Forelle aus dem Schliersee anbietet. Also, aber ich habe den Schliersee 40 Meter vor der Tür. Warum soll ich denn jetzt auf einmal eine Rotbarbe anbieten, die bei mir jetzt erstmal, selbst wenn sie topfrisch kommt, auf jeden Fall mal 2 Tage unterwegs war? Das geht ja gar nicht anders, rechnerisch. Warum soll ich denn das tun, wenn ich doch weiß, ich hab fantastische Süßwasserqualitäten vor der Tür mit Chiemsee, Schliersee, Tegernsee. Amazing, amazing. Ja, Saibling, Huchen, Waller, Stör, Zander, alles fantastisch, Forelle. Warum soll ich jetzt auch der Hunderttausendste sein, der jetzt Seeteufel oder Rotbarbe anbietet? Warum? Und das ist anders, ist das so, die anderen, weißt du, das wollte ich eben sagen, die Ausländer, die tollen Kollegen, die haben alle ein ganz anderes Selbstverständnis.
Ja, und selbstbewusst.
Die würden da gar nicht drauf kommen. Das ist undenkbar. Und wir müssen immer gucken, ja, was kann man denn noch machen? Und das ist ja, und warum soll ich denn eine Kopie sein von etwas, was ich natürlich auch toll finde? Ich bin ja ein riesen Algarve-Fan. Ich bin ganz dicke mit Cuisina und Hans Neuner.
Ja,
So, und
klar.
ich, es gibt nichts Schöneres, als dort zu sitzen und Carabineros zu essen und
Wir
Steinbutt
zelebrieren ja auch das Lokale
und
dort.
Entenfußmuscheln und so. Das ist alles fantastisch. Das lieb ich total. Aber ich freue mich einfach auch, dass ich sage, ich habe jetzt ein neues Gericht gemacht mit Stör, gerade letzte Woche, zusammen mit Dill, mit Schmorgurken und mit Sauerkraut. Und das sind Leute, die kommen aus Amerika, Leute kommen aus Asien, Leute kommen aus aus sonst woher, Spanien von mir aus auch, und sagen dann, ja, das ist deutsche Küche, toll, so kann das auch schmecken. Gut, Sauerkraut kennt jeder, ja. Ein Stör vielleicht nicht, aber jeder weiß, was noch aus dem Stör kommt, nämlich den Kaviar. Warum ist ein Kaviar besser als der Fisch, wo er rauskommt? Also wenn man den toll macht, ja, das haben ja auch gerade bei euch andere schon gemacht. Kollege Reitbauer ist ein tolles Beispiel dafür, der
Eines der
das ja auch
schönsten
schon
Gerichte.
jahrzehntelang verkörpert, dieser Lokalkolorit und dieses Stolzsein auf das, was man zur Verfügung hat. Und nicht immer gucken, was kann man machen, irgendwie, damit's so schmeckt wie in Stockholm oder wie in Chicago oder wie in New York. Das ist ja völliger Quatsch, meiner Meinung nach.
Ja, ich habe schon das Gefühl, dass jetzt in den letzten 2, 3 Jahren, also gerade in dem Zeitfenster jetzt auch, wo du eröffnet hast, gerade in dieser Hinsicht in Deutschland wahnsinnig viel passiert ist, oder?
Ja, glaube ich auch. Sicherlich auch durch uns. Aber das ist schön so, weil das sind wir wieder beim Eingang des Gespräches. Man will ja auch was hinterlassen. Und wenn man ein bisschen Influencer ist, was das angeht, ja, ich will ja nicht Influencer sein, weil ich irgendwelche komischen Sonnenbrillen verkaufe oder sowas, sondern ich will ja auch
Hab
Einfluss
ich
nehmen
nicht.
auf unsere deutsche Kulinariklandschaft. Und wenn mir das gelingt, ist das ja sehr schön.
Einer der abschließenden Fragen. Wir haben jetzt ein bisschen diesen Rückblick gemacht, der voll mit Inhalt und Entwicklungen ist, weil diese 3 Jahre einfach auch in anderer Hinsicht wahnsinnig dicht waren. Was wünschst du dir jetzt so für die nächsten 3 Jahre, wenn du jetzt wieder in diese 3 Jahresschritten denken müsstest?
Also interessant wäre mal, weißt du noch, was ich damals gesagt habe? Hast du mich das schon gefragt? Vor knapp 3 Jahren? Ich weiß es nämlich nicht mehr so genau, ehrlich gesagt.
Gute Frage, ehrlich gesagt.
Also ich schätze mal, dass ich was Ähnliches gesagt habe wie jetzt. Das klingt sehr, sehr einfach, das ist aber wichtig. Ich möchte mir einfach den Spaß, die Motivation behalten. Nur wer selber happy ist mit dem, was er tut und motiviert ist, kann auch andere mitziehen und mitreißen und motivieren und antreiben. Und ich möchte einfach nach wie vor so einen Spaß empfinden, wie ich das tue, weil das ist auch etwas, was der Gast spürt natürlich, dass man das mit Herzblut macht und mit Leidenschaft. Ich möchte für meine Familie da sein, so gut es nur geht. Die müssen oft genug auf mich verzichten. Ich möchte einfach in mir ruhen, mich natürlich weiterentwickeln. Ich möchte Einfluss nehmen auf die Kulinariklandschaft in Deutschland, in Europa, in der Welt. Ich möchte was hinterlassen. Ich möchte was zu sagen haben nach wie vor. Und ich möchte mich natürlich stetig weiterentwickeln. Das ist einfach mein Antrieb. Klar, die Basis ist, dass es auch Leute gibt, die uns toll finden. Damit meine ich, dass wir auch nach wie vor ein gut gefülltes Restaurant haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Klingt alles so einfach, ist es gar nicht. Es ist
Nein,
täglich
also ich
harte
glaube.
Arbeit und das ist etwas, was uns natürlich jeden Tag umtreibt.
Ja. Eine letzte Frage habe ich jetzt schon noch, die habe ich vergessen vorhin zu stellen, aber das interessiert mich brennend, gerade weil du diesen Vergleich relativ synchron miterlebt hast. Welche Unterschiede in der Auswirkungen hast du festgestellt zwischen den 3 Sternen-Guide Michelin und der Platzierung in den 50 Best, in der 50 Best-Liste? Merkst du da, ist das an unterschiedliche Zielgruppen gebunden? Kommen plötzlich mehr internationale Buchungen über die Liste rein als über Guide? Oder wie ist das, gerade wenn man das so als Vergleich synchron wahrnimmt?
Ja, das ist so. Internationales Publikum ist einfach interessierter, muss man ganz ehrlich sagen. Also jetzt haben wir eingangs gesagt, dass der Guide Michelin eine international gültige Währung ist. Das ist er auch. Die 50 Best Community ist ein bisschen anders gestrickt. Das sind einfach Leute, die viel reisen und die Erlebnisse wollen. Also es wird mir keiner übel nehmen, wenn man sagt, dass das Etchebari, was hervorragend ist, ich bin da selber in 3 Wochen wieder zum Essen und freue mich wie ein kleines Kind darauf. Aber es ist ja nicht das zweit- oder drittbeste Restaurant der Welt, was jetzt die Skills und alles angeht. Ich möchte da keinem auf die Füße treten. Der Victor ist ein toller Kollege und ich liebe dieses Restaurant. Aber es geht bei 50 Best natürlich auch um Destination und um Emotion und um Erlebnis und um eine Geschichte. Du gehst in ein Restaurant, weil das Restaurant dir eine Geschichte verkauft. Und
Das ist spannend, was du sagst.
die ist meistens ein bisschen umfangreicher als Hamachi mit Gurkeneis, um das nochmal auf den Punkt zu bringen. Auch das nicht despektierlich gemeint. Ich möchte dann alle geschätzten Kollegen, die das heute Abend anbieten, Bitte macht das, und das ist auch sehr, sehr lecker, aber ich finde einfach, dass es sehr austauschbar und inflationär ist, und deswegen ist mein Ansatz einfach ein anderer. Aber auch, und da spule ich auch wieder ein paar Minuten zurück, sicherlich sehe ich das jetzt, 2026, im Alter von 43 Jahren, als Familienvater, als Gastronom, als Kaufmann, als Unternehmer, als jemand, der schon zweimal drei Sterne gekocht hat, anders als einer, der das, ich habe auch Hamachi mit Gurke angeboten. Also so ist das ja nicht. Aber wie gesagt, ein bisschen rausgewachsen aus diesen Kinderschuhen und heute einfach eine andere Ansicht und Auffassung von dem, was ich gerne mir wünsche auf deutschen Speisekarten, in deutschen Restaurants, und was ich einfach meinen Gästen präsentieren und servieren möchte. Vor allen Dingen natürlich den internationalen.
Also wir sehen, was alles an Hamachi und Gurkeneis dranhängt, nämlich eine Vielzahl nicht nur an Konzepten, sondern auch an Geschichten und an Entwicklungen. Tausend Dank, lieber Jan, dass du dir
Jederzeit gerne.
mit
Ich
mir
bin
da ein
sicher,
bisschen...
wir werden uns bestimmt noch mal hören.
Ja, auf
Und dann ist spannend, dann ist auch wieder spannend, Bilanz zu ziehen, ja, weil
jeden
es
Fall.
ist, wie gesagt, die Zeit rast. Wir haben es ja eingangs gesagt, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, im wahrsten Sinne des Wortes, und es ist super viel passiert. Ich bin echt gespannt, wenn wir uns das nächste Mal hören, was sich in der Zeit dann getan hat. Ja, es ist spannend. Und das ist ja das Schöne, was unseren Beruf auch ausmacht. Deswegen liebe ich das auch
Genau
so,
das ist es.
dass dass kein Tag dem anderen gleicht, kein Gast gleicht dem anderen, keine Apfelsine und keine Mohrrübe gleicht der anderen. Und das ist das, was auf Trab hält. Ja, das kann auch sehr anstrengend sein, aber das ist auch sehr, sehr schön und abwechslungsreich. Und ich bin jemand, ich komme nicht gut klar mit Langeweile, und ich bin sehr ungeduldig, und ich mag das, wenn wirklich Sachen passieren in meinem Leben. Und das bringt dieser Beruf, dieser wunderschöne Beruf des Koches, jeden Tag mit sich.
Nirgendwo mehr Lebendigkeit. Das ist es, was Jan Hartwig auch verkörpert. Tausend Dank nochmal und wir sagen bis in 2 Wochen an alle liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es
Sehr gerne.
wieder heißt, nächste Folge Rolling Pin Talks.